Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, wir sind ja heute schon schön eingestimmt worden auf den zweiten Advent, auf diese Vorweihnachtszeit. Eine Zeit, in der wir in ganz besonderer Weise daran erinnert werden, dass Gott seinen Sohn, Jesus Christus, den Retter, hier auf die Welt geschickt hat. Und eine Zeit, in der wir uns gleichzeitig daran erinnern dürfen, dass dieser Retter nochmal wiederkommen wird. Dass er nochmal hier auf diese Erde kommen wird, in all seiner Herrlichkeit und uns dann zu sich holen wird. Allerdings frage ich mich in dieser Vorweihnachtszeit manchmal, ob das wirklich diese Ankunft ist, die wir erwarten, oder ob wir nicht auf was ganz anderes warten. Ich bin ja beruflich viel mit dem Auto unterwegs. Früher habe ich dann immer CD gehört und in letzter Zeit höre ich Radio. Letzte Woche hatte ich wieder eine längere Strecke, wo ich Radio gehört habe und alle halbe Stunde kommen dann Nachrichten und davor Werbung. Und ich war echt geschockt, als ich so diese Werbespots gehört habe. Da war wirklich kaum einer dabei, wo es nicht um Weihnachten ging. Darum, dass bloß das Richtige zu schenken an Weihnachten. Parfüm von Douglas, Pralinen von Lindt, Elektroartikel von Saturn oder Mediamarkt. Und wenn man gar nicht weiter weiß, mit einem Baumarktgutschein kann man nie was falsch machen. Es geht nur noch um Geschenke. Ja, darum dreht sich irgendwie alles. Die Weihnachtszeit ist die umsatzstärkste Zeit im Einzelhandel und wir machen da munter mit, weil wir eben auch nur an Geschenke denken. Und deshalb frage ich mich wirklich, wessen Ankunft erwarten wir? Erwarten wir die Ankunft des Königs oder erwarten wir vielleicht eher die Ankunft des Postboten, der hoffentlich noch vor dem Fest alles bringt, was wir so bestellt haben? Ich möchte das nicht verurteilen. Wenn ich das tun würde, dann wäre ich auch ein ganz schöner Heuchler. Ich kriege selber auch sehr gerne was geschenkt, freue mich, wenn ich Weihnachten was auspacken darf. Ich möchte auch meiner Frau was Schönes schenken und auch unseren Kindern. Das ist auch nicht schlimm, das ist schön, das gehört dazu, so wie wir Weihnachten feiern und das ist auch nicht verwerflich. Aber ich möchte gerne unsere grundsätzliche Einstellung in Frage stellen. Was ist für dich persönlich das Zentrum von Weihnachten? Sind das die Geschenke, so wie das letztes Jahr etwas überspitzt in der Werbekampagne von Mediamarkt ausgedrückt wurde, Weihnachten wird unterm Baum entschieden? Oder ist das die Ankunft des Retters und der Dank Gott gegenüber dafür, dass er Jesus geschickt hat? Beim ersten Weihnachtsfest, von dem uns in der Bibel berichtet wird, da gab es noch keine Geschenke. Da ging es einzig und allein um den Retter, den Gott geschickt hat. Maria, die Mutter, davon haben wir letzte Woche gehört, dass der Engel zu ihr gekommen ist und ihr versprochen hat, dass sie diesen Retter zur Welt bringen wird, die hat sich sehr auf dieses Kind gefreut. Trotzdem glaube ich, dass sie auch sehr verunsichert gewesen ist in der Situation, in der sie sich befunden hat. Zuerst mal konnte sie sich das überhaupt nicht erklären. Wie kann denn das überhaupt sein? Die Frau war unverheiratet, die hatte noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt, weder mit Josef noch mit irgendeinem anderen Mann. Und jetzt kommt da so ein Engel her und sagt, dass sie ein Kind bekommen soll. Das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Und weil Maria diese Frage stellt, gibt der Engel ihr ein Zeichen und sagt, dass auch Elisabeth, das ist ihre Cousine, ein Kind bekommen wird. Diese Frau war jetzt im Gegensatz zu Maria schon ziemlich alt und die galt als unfruchtbar. Aber selbst diese Frau soll ein Kind bekommen. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und wenn Gott das kann, dass er dieser Frau ein Kind schenken kann, dann kann er auch Maria ein Kind schenken, ohne dass sie vorher mit einem Mann geschlafen hat. Aufgrund dieses Zeichens, von dem der Engel gesprochen hat, macht Maria sich dann auf und besucht Elisabeth. Und dieser Besuch ist für sie in der Situation, in der sie gerade steckt, eine unglaubliche Bestätigung. Sie bekommt hier sogar gleich zwei Bestätigungen. Einmal in der Art und Weise, wie Elisabeth sie begrüßt, nämlich voller Freude und vor allen Dingen wissend. Elisabeth begrüßt Maria als die Mutter ihres Herrn. Das heißt, Elisabeth weiß schon von dieser Schwangerschaft und auch davon, was für ein Kind das ist, was Maria austrägt, bevor Maria überhaupt bei ihr angekommen ist, weil der Heilige Geist es ihr gesagt hat. Und Maria erkennt im Aufeinandertreffen mit Elisabeth, dass das stimmt, was der Engel gesagt hat, dass Elisabeth tatsächlich schwanger ist. Trotz dieser Bestätigung, die Maria hier erfährt, braucht sie dennoch Zeit. Und ich denke sicherlich auch Abstand, um mit dieser Situation, in der sie sich da jetzt befindet, klarzukommen, um das zu verstehen, um sich darauf einzustellen. Wir lesen davon, dass sie 3 Monate bei Elisabeth geblieben ist. Und ich denke, der Grund dafür ist, dass sie tatsächlich verunsichert war, dass sie in einer ganz tiefen Krise steckte. Trotz dieser Bereitwilligkeit von ihr, sich Gott ganz zur Verfügung zu stellen, ist das ja kein Pappenstiel, was sie da auf sich nimmt. Ja, Maria war schwanger, aber nicht verheiratet. Das ist in der damaligen Zeit ein unglaubliches Problem gewesen. Heute nehmen wir die Tragweite davon vielleicht gar nicht mehr so bewusst wahr, weil das in unserer Gesellschaft so normal geworden ist. Aber damals war das eine unglaublich große Sache. Josef hätte jedes Recht gehabt, dieses Eheversprechen, diesen Ehevertrag zu annullieren. Er hätte Maria öffentlich als Ehebrecherin brandmarken können und dann hätte ihr Steinigung gedroht. Das hat ihr sicherlich Angst gemacht. Und mit ihrer ganzen Angst und mit ihren ganzen Sorgen ist sie alleine. Denn Josef, den sie eigentlich in dieser Situation an ihrer Seite brauchen würde, der ist nicht da. Wahrscheinlich weiß der noch nicht mal was von dieser Schwangerschaft, weil Maria ganz sicherlich auch Angst hatte, ihm davon zu erzählen. Ihre Erklärung ist ja auch nicht besonders glaubwürdig. Ja, also so aufgeklärt war man damals schon, dass man wusste, dass das irgendwie nur schwer möglich ist, dass eine Frau schwanger ist, ohne mit einem Mann geschlafen zu haben. Sind dem Josef sicherlich ordentliche Zweifel gekommen, hat sich Maria denken können. Bei Elisabeth findet Maria dann Trost und Verständnis. Und ich denke, in dieser Zeit bei Elisabeth, da beginnt sie dann auch, das zu verstehen, was da passiert und auch zu akzeptieren. Das Verstehen ist für Maria nicht leicht gewesen. Zum einen durch die gerade erwähnten persönlichen Umstände, in denen sie steckt. Zum anderen aber auch durch die äußeren Umstände. Die machen das Ganze auch nicht leichter. Israel ist von den Römern besetzt. Das Volk wird unterdrückt und die Menschen sehnen sich nach einem Retter. Und Gott schweigt. Seit dem Auftreten des letzten Propheten Gottes bis in die Zeit der Maria sind gut 400 Jahre vergangen. 400 Jahre, in denen Gott schweigt. Und dann wird dieses Schweigen durchbrochen, indem ein Engel kommt und ein junges Mädchen besucht. Das hat man sich sicherlich anders vorgestellt. Und da hat Maria sicherlich auch einiges an Zeit gebraucht, das zu verstehen. Verständnis braucht Zeit. Verständnis ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Maria hat in dieser Zeit sicherlich mit Gott gerungen. Sie wird viel gebetet haben, viel mit Elisabeth geredet haben. Und ein Indiz dafür ist der Lobpreis, den sie anstimmt. Denn dieser Lobpreis von Maria, das ist keine direkte Reaktion auf den Besuch des Engels. Diesen Lobpreis stimmt sie erst an, nachdem sie mit Elisabeth geredet hat. Das heißt, da liegt eine ganze Zeit zwischen. Über diesen Lobgesang hat Maria sich intensiv Gedanken gemacht. Das ist alles ganz genau ausformuliert. Das ist keine spontane Reaktion. In der Tiefe ihrer Krise stimmt Maria ein Loblied an. Es ist unglaublich schwer. Wer kann das? Wer kann das behaupten, dass er das tun würde? Ich kann sagen, dass ich da in meinem Leben immer wieder gescheitert bin. In meinem Leben hat es schon einige Krisen gegeben und da ist es mir schwer gefallen, Gott in diesen Momenten zu loben. Ihm mein Leid zu klagen, da war ich immer ganz gut dabei, das konnte ich ganz gut, aber ein Lob Gottes, das ist mir nur schwer über die Lippen gegangen. Maria schafft das und das finde ich wirklich beeindruckend an ihr. Sie steckt in der Krise und findet trotzdem die richtigen Worte, um Gott zu loben. Diesen Lobgesang möchte ich gerne mal vorlesen. Der steht in Lukas 1, Vers 46 bis 55. Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan, sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich daran erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er niemals aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria betrachtet diese versprochene Ankunft des Retters aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln. Zunächst mal betrachtet sie das ganz persönlich, aus dem eigenen Blickwinkel raus. Was bedeutet das für sie persönlich, dass Gott zu ihr kommt? So möchte ich mal den ersten Punkt nennen. Gott kommt zu Maria. Maria stellt sich Gott ganz zur Verfügung. Das heißt, dass sie ihm vollkommen vertraut, dass sie sich absolut in die Abhängigkeit von ihm ausliefert. Sie ist voll und ganz auf Gottes Gnade angewiesen, weil sie es nicht in der Hand hat, was passieren wird. Sie hat keinen Einfluss darauf, wie Josef reagieren wird, wenn er von dieser Schwangerschaft erfährt. Sie hat auch keinen Einfluss darauf, wie die Gesellschaft reagieren wird, wenn dieses Kind dann mal da ist. Denn das zwischen der Eheschließung, falls es dazu kommt, und der Geburt keine 9 Monate liegen, das wird auffallen. Das liegt alles nicht in Marias Hand, aber sie vertraut darauf, dass Gott es gut meint und dass er letzten Endes alles zu einem guten Ende führen wird, wenn er ihr diese Aufgabe zuteilt. Durch ihr Handeln, dadurch, dass sie sich Gott so unterstellt und auch durch ihre Worte, die sie hier in diesem Lobgesang formuliert, erhebt Maria Gott. Sie macht seinen Namen groß. Es klingt vielleicht komisch, das hat Gott doch eigentlich gar nicht nötig, dass wir ihn groß machen. Schließlich ist Gott groß. Aber sein Name muss hier in dieser Welt groß gemacht werden, denn sein Name ist in dieser Welt nicht groß. Deswegen muss sein Name immer wieder verkündet werden und dafür braucht es Menschen, dafür braucht es Christen, die sich Gott ganz zur Verfügung stellen und die sich in die Abhängigkeit von ihm begeben, so wie Maria das getan hat. Menschen, die durch ihr Leben und durch ihre Taten Gott vor ihren Mitmenschen bezeugen, die seinen Namen groß machen, die deutlich machen, dass sie ihn brauchen. Dazu gehört vor allen Dingen eins, nämlich Demut. Maria erkennt, dass dieser Retter, der da in ihr heranwächst, auch für sie ganz persönlich kommt. Sie ist zwar dazu auserwählt worden, seine Mutter zu sein, und trotzdem ist auch sie auf diesen Retter angewiesen. Sie ist weitaus abhängiger von diesem Retter, als dieses Kind von ihr als Mutter abhängig sein wird. Und genauso müssen wir auch erkennen, dass wir es alleine nicht weit bringen werden. Wir sind abhängig von der Gnade Gottes, von dem Retter, den er in Jesus Christus hier auf diese Welt geschickt hat. Das müssen wir immer wieder deutlich machen, dass wir verloren sind, dass wir aus eigener Kraft vor Gott nicht bestehen können, dass wir auf die Erlösung, die Jesus uns schenkt, angewiesen sind, ohne dass wir es verdient haben. Das ist ein glaubwürdiges und echtes Zeugnis, was Gott vor den Menschen groß macht. Maria ist überwältigt davon, dass ausgerechnet sie dazu ausgewählt worden ist, die Mutter des Sohnes Gottes zu sein. Dabei gibt es eigentlich so viele Gründe, die dagegen sprechen. Maria ist nicht verheiratet. Maria ist noch sehr jung. Sie hat überhaupt gar keine Erfahrung in Kindererziehung. Und ausgerechnet ihr erstes Kind, das wird dann gleich so ein besonderes Kind. Und Maria ist arm. Was hat sie denn diesem Kind schon zu bieten? Aber Maria darf erfahren, dass ihr sozialer Status vor Gott vollkommen unwichtig ist. Gott guckt sich das Herz an. Alles andere ist egal. Maria ist als Person wichtig. Ganz egal, was andere denken, ganz egal, wie sie sich selber einschätzt. Gott kann Maria gebrauchen und Gott will Maria gebrauchen. Und genau so will er auch uns gebrauchen. Ganz egal, wie fähig oder wie unfähig wir uns vielleicht fühlen. Und Maria darf erfahren, dass Gott sich um sie kümmert. Gott hat sich zu ihr hinuntergebeugt. Er begegnet ihr in ihren alltäglichen Sorgen, in ihren Problemen, in ihren Krisen und in ihren Anfechtungen. Und ich bin mir sicher, davon hat Maria eine ganze Menge gehabt. Trotz dieser anfänglichen Begeisterung, die sie gezeigt hat, nachdem der Engel da war, wird sie sicherlich einige Anfechtungen gehabt haben. Und ich denke, das ist ganz normal. Das ist ja schließlich was ganz Besonderes, was ihr da passiert ist. Wenn man sich das mal kurz vorstellt. Maria ist ein Engel begegnet. Der hat direkt vor ihr gestanden. Die hat ihn gesehen. Also wenn mir das passiert wäre, ich wäre völlig aus dem Häuschen gewesen. Und ich denke, Maria ist das auch nicht anders gegangen. Die war zunächst mal vollkommen euphorisiert von dieser ganz besonderen Begegnung, die sie da gehabt hat. Aber Maria war eben auch ein ganz normaler Mensch. Und deshalb bin ich mir sicher, Nachdem der Engel weg war und dieser besondere Eindruck dann langsam verblasst ist und der Normalität Platz gemacht hat, da sind dann auch Fragen in ihr hochgekommen, gravierende Fragen. Warum muss denn das ausgerechnet jetzt passieren? Gott hat jetzt so lange gewartet, kann er nicht noch ein bisschen länger warten? Sie ist doch schon einem Mann versprochen. Warum kann er denn nicht warten bis zur Hochzeit und dann den Engel nochmal schicken? Am besten dann, wenn Josef auch dabei ist, dann ist das alles doch viel einfacher. Warum muss man das denn so kompliziert machen? Ich bin mir sicher, Maria hat sich da einige Sorgen gemacht und das ist auch nicht schlimm. Das macht sie eigentlich nur menschlich. Es ist vollkommen normal und das ist vollkommen in Ordnung. Solange wir nur nicht zulassen, dass die Sorgen uns so weit runterdrücken, dass wir am Ende den Eindruck bekommen, dass sie größer sind als Gott. Das Schöne an Gott ist ja, dass er ganz oft unsere Klage in ein Lob verwandelt. Vielleicht ist dieser Lobpreis von Maria oder zumindest Teile davon auch so entstanden, dass Gott die Klage von Maria in ein Lob umgewandelt hat. Indem Maria Gott lobt, spürt sie nämlich, dass sie nicht alleine ist. Auch wenn sie jetzt im Moment vielleicht niemand anderen hat, außer Elisabeth, Gott ist da und Gott hilft ihr und Gott trägt sie. Maria erfährt, dass Gott treu ist. Das, was er sagt, das tut er auch. Das, was er sagt, das ist eigentlich schon so gut wie geschehen. Mit seinem starken Arm führt er alle Dinge aus, die er angekündigt hat. Und es gibt wirklich nichts und niemanden, was ihn davon abhalten könnte, das dann zu tun. In ihrem Reden und in ihrem Tun ist Maria uns ein Vorbild in der Art und Weise, wie sie sich Gott hingibt, wie sie ihm nachfolgt, wie treu sie ist und wie demütig sie ist. Aber Maria ist nicht die einzige gottesfürchtige Person in der Weltgeschichte. Es hat auch vor ihr viele Männer und Frauen mit dieser Gesinnung gegeben und auch nach ihr bis in unsere Zeit hinein. Gott sucht solche Menschen mit dieser Einstellung, die Maria hatte, auch heute noch. Wer sich in dieser Art und Weise ihm unterstellt, wer sich ihm anvertraut, ihm vertraut und ihn wirken lässt, der wird sein Handeln erleben. Der wird große Wunder erleben. Die Wunder Gottes sind nicht beschränkt auf die Zeit der Bibel. Gott ist heute immer noch derselbe wie damals und er tut diese Wunder immer noch. Er tut diese Wunder da, wo sich Menschen ihm anvertrauen, wo sie sich ihm in dieser Weise unterstellen und ihn wirken lassen. Nach dieser persönlichen Betrachtung von Maria weitet sie dann ihren Blick und erkennt, was diese Geburt des Kindes nicht nur für sie persönlich bedeutet, sondern auch, was das für die gesamte Menschheit bedeutet. Gott kommt in die Welt. Gott ist nicht nur der Herr im Leben von Maria, Gott ist der Herr der ganzen Welt. Er ist derjenige, der alles lenkt. Das sind nicht die Reichen und Mächtigen, die glauben, dass sie die Fäden in der Hand haben. Gott ist derjenige, der aus dem Himmel raus die Fäden zieht. Das macht schon allein einen Blick in die Geschichte deutlich, so wie es uns auch in der Bibel beschrieben wird. Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Gott hat Saul zum König gemacht und er hat ihn später abgesetzt und gegen David ersetzt. Und das hat er nicht nur in Israel gemacht, er hat auch andere Könige ein- und abgesetzt. Das zeigt zum Beispiel das Gericht über Nebukadnezar. Den hat Gott wahnsinnig werden lassen, sodass er 7 Jahre bei den Tieren gehaust hat, bis er endlich Gottes Macht anerkannt hat. Dann wurde er wieder in sein Königtum eingesetzt. Gott hat Weltreiche entstehen lassen und Gott hat Weltreiche wieder verschwinden lassen. Das wird alles als Wirken Gottes im Alten Testament dargestellt. Und so ist das bis heute. Gott lenkt die Geschicke in dieser Welt. Auch wenn die Regierenden glauben, dass sie das tun, Gott ist derjenige, der Geschichte schreibt. Das machen nicht die USA, das machen nicht die, macht nicht die NATO, nicht die UNO, nicht die G8-Staaten oder sonst irgendein Militär- und Wirtschaftsbündnis. Gott schreibt Geschichte. Dass das so ist, wird in dieser Welt schon alleine daran deutlich, dass Gott sein Reich baut. Und das tut er auch gegen den Willen der Mächtigen. In Ländern, in denen die Regierung massiv dagegen arbeitet, wächst Gottes Reich, trotz allem Widerstand und Druck, der auf die Christen ausgeübt wird. Gott ist am Werk und gegen seinen starken Arm sind die Mächtigen in der Welt vollkommen machtlos. Ihre Macht ist keine Gefahr für die Pläne des Reiches Gottes in dieser Welt. Aber Macht und Wohlstand können zu einer persönlichen Gefahr werden, weil Macht und Wohlstand trügerisch sind. Das gibt uns eine völlig falsche Sicherheit. Das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus in Lukas 16 macht das deutlich. Der mangelnde Glaube des reichen Mannes führt zu einem Mangel an Mitgefühl für seinen Nächsten. Und das ist etwas, was Gott absolut verabscheut. Der soziale Stand der Reichen und Mächtigen macht sie Gott gegenüber verschlossen. Die Armen sind viel abhängiger von Gott und von seiner Fürsorge. Macht und Reichtum verleiten uns dazu, dass wir uns der Illusion hingeben, dass wir Gott nicht brauchen. Weil wir mit Macht und Reichtum, mit Macht und Einfluss Dinge erreichen können, die andere vielleicht nicht erreichen können. Und dann kann man tatsächlich denken, dass man auf Gott nicht angewiesen ist. Genauso ist es mit dem Geld. Wer viele Rücklagen hat und sich keine Sorgen um morgen machen braucht, der kann sich der Illusion hingeben, dass er Gott in seinem Leben nicht braucht, weil das, was er sich erwirtschaftet und erarbeitet hat, ausreicht, um im Leben klarzukommen. Wofür braucht man dann noch einen Gott? Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, was hat das denn mit uns zu tun? Ich glaube, keiner von uns, die wir hier sitzen, steht in der Gefahr, weil er so reich und so mächtig ist, dass ihm das irgendwie zu Kopf steigen könnte. Aber trotzdem ist es doch so, dass wir hier in Deutschland oder überhaupt wir als Menschen in den Industriestaaten gemessen am Rest der Welt die Reichen sind. Auch wenn wir uns selbst vielleicht gar nicht als so besonders reich einstufen würden, weil wir uns immer mit unserem Nachbarn vergleichen, der sich viel mehr leisten kann. Aber da vergleichen wir uns mit den falschen Leuten. Wenn ich mich mit einem armen Bauern im Entwicklungsland vergleiche, dann wird erst deutlich, wie reich ich eigentlich bin und wie gut es mir geht. Und es ist wichtig, dass ich mir das immer wieder vor Augen führe, damit ich Gott dankbar dafür bin, was er mir gegeben hat. Die meisten von uns müssen sich keine Sorgen darum machen, was sie morgen essen werden. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben fließend Wasser, wir haben es warm jetzt im Winter. Das sind alles tolle Sachen. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, damit wir nicht blind werden für die Nöte der anderen. Das passiert nämlich ganz schnell. Unser Reichtum, unser Luxus ist darauf zurückzuführen, dass wir die in den Industrieländern die Entwicklungsländer ausbeuten. Dass wir die bewusst klein halten und das gefällt Gott nicht. Da können wir noch so viel Entwicklungshilfe in diese Länder schicken, das wird nichts nützen, wenn wir nicht anfangen, unsere Einstellung und unser Konsumverhalten zu verändern. Wir sind blind dafür geworden, wie materialistisch und wie egoistisch wir eigentlich sind. Das nehmen wir überhaupt nicht mehr wahr. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir hier auch auf diese betrügerischen Werbungen reinfallen, die uns vorgaukeln, was wir alles brauchen. Und wir rennen in die Geschäfte und wir kaufen das oder wir wünschen uns das zu Weihnachten und merken dabei gar nicht, dass wir unser Herz immer mehr und mehr an materielle und weltliche Dinge hängen, aber nicht an Gott. In Gottes Reich sehen die Dinge anders aus. Das, was hier in der Welt von Bedeutung ist, Geld, Macht, Einfluss, Ansehen, das ist in Gottes Reich egal. Ein dickes Bankkonto mit vielen Nullen interessiert Gott nicht. Ein toller Titel wie Professor oder Doktor oder Graf oder König, das ist egal. Das sind Titel, die vielleicht in der Welt Eindruck schinden, aber Gott beeindrucken die nicht. Vor Gott sind wir alle gleich. Vor Gott sind wir alle verloren ohne den Retter, den er geschickt hat. Und mit diesem Retter sind wir Kinder Gottes. Das ist die höchste Auszeichnung, die wir überhaupt nur bekommen können. Der allerhöchste Adelstitel, den es gibt. Aber diese Auszeichnung zählt in der Welt nicht. Die Frage ist, was ist uns wichtiger? Das Ansehen nach den Maßstäben der Welt? Warum? Weil uns das vielleicht den Eindruck vermittelt, dass wir besser sind als andere? Das sind wir doch gar nicht, das wissen wir doch selbst am besten. Oder geht es uns um das Ansehen bei Gott? Gegen Ende des Lobpreises verdichtet Maria ihre Aussagen dann nochmal darauf, was dieser Retter für ihr eigenes Volk bedeutet. Gott kommt zu seinem Volk. Der Retter ist zuallererst einmal zu den Menschen im Volk Israel gesandt worden. Und als Jesus auf dieser Welt war, da hat er auch nur in Israel gewirkt. Die Heidenmission, die kam erst viel später dazu, als Jesus schon gar nicht mehr hier auf dieser Welt war. Und von daher können wir jetzt nicht einfach alles, was Maria über ihr Volk sagt, auch eins zu eins auf die Gemeinde übertragen. Aber Gott hat in Jesus einen neuen Bund mit seinen Menschen geschlossen. Und dieser neue Bund, der gilt tatsächlich allen Menschen. Der ist nicht beschränkt auf Israel. Und deshalb können wir die Aussagen, die Maria über das Verhalten Gottes zu seinem Volk macht, nämlich über seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Fürsorge, seine Gnade, das können wir sehr wohl auch auf die Gemeinde anwenden. Die Versprechen, die Gott den Menschen in Jesus macht, sind nicht auf Israel beschränkt, sondern gelten allen Menschen. Und letzten Endes ist das auch von Anfang an so festgelegt worden. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen und er hat ihm versprochen, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird. Dieses Versprechen hat Gott eingelöst. Abrahams Nachkommen sind zu einem großen Volk geworden. Gott hat ihnen auch ein eigenes Land geschenkt. Auch wenn dieses Land zur Zeit, in der Maria lebt, gerade unter fremder Herrschaft ist, das ist das Land, was Gott seinem Volk geschenkt hat. Und Gott hat sein Volk niemals aufgegeben, trotz aller Krisen, die da gewesen sind. Aber Gott hat Abraham noch ein Versprechen gemacht, und zwar, dass in ihm auch alle anderen Nationen gesegnet werden. Und das erfüllt sich erst in Jesus zu 100%, weil das Volk Israel an dieser Stelle immer wieder versagt hat. Aber Jesus hat nicht versagt. Jesus ist diesen Weg gegangen, und zwar bis zum Äußersten, und hat dieses Versprechen dadurch zur Erfüllung gebracht. Jeder, der die Gnade Gottes in seinem Leben erfahren hat, kann in dieses Lob von Maria einstimmen. Die Versprechen, die Maria hier erwähnt, die gelten auch uns. In Jesus sind wir dazu berufen, Kinder Gottes zu sein. Und durch seinen Heiligen Geist wohnt Gott in uns. Und er will uns in uns und durch uns wirken, trotz unserer Schwachheit. Gott will uns dazu gebrauchen, dass sein Reich hier auf dieser Erde gebaut wird. Genauso wie er Maria gebraucht hat. Wir haben zwar nicht die Aufgabe, diesen Retter leiblich in die Welt zu bringen, so wie Maria das getan hat. Aber wir haben die Aufgabe bekommen, ihn zu den Menschen zu bringen, die ihn noch nicht kennen. Es liegt an uns, den Menschen in unserer Umgebung, diese frohe Botschaft von dem Retter zu bringen, den Gott in die Welt geschickt hat. Und daran dürfen wir uns in dieser Vorweihnachtszeit in ganz besonderer Weise wieder erinnern. Der Retter ist da. Jesus ist geboren. Ist er auch in dir geboren? Lebt Jesus in dir? Ich möchte euch bitten, diese Frage nicht vorschnell abzutun, sondern da wirklich mal drüber nachzudenken. Ich kenne das sehr gut aus meinem Leben. Es hat so einen Zeitpunkt gegeben in meinem Leben, da habe ich mein Leben ganz bewusst unter die Herrschaft Gottes gestellt. Und dann hat es auch andere Zeitpunkte gegeben, da habe ich ihm Bereiche meines Lebens wieder abgenommen und habe die selbst in die Hand genommen. Und das hat dazu geführt, dass Jesus immer mehr und mehr zu einer Randfigur in meinem Leben geworden ist, die gar keine wirkliche Rolle mehr gespielt hat. Vielleicht kennt ihr das auch und deswegen frage ich nochmal, lebt Jesus in dir? Oder ist er zu einer Randfigur geworden, weil du ihm bestimmte Bereiche deines Lebens wieder abgenommen hast und sie ihm jetzt vorenthältst? Dann gib ihm diese Bereiche zurück, damit er wieder zum Zentrum deines Lebens werden kann, weil das der Platz ist, der ihm gehört und kein anderer. Ich möchte diese Frage jetzt gerne offen im Raum stehen lassen und euch einladen, da mal einen Moment stille zu werden und drüber nachzudenken. Euch dieser Frage ganz ehrlich zu stellen. Lebt Jesus in mir?
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.